Wir haben schon neue Generationen, die einfach wissen, dass sie erben werden. Die rechnen sich das ja durchaus aus als Fallback, nicht nur in der Zukunft, sondern auch jetzt. Nein, meine Eltern werden mich nicht ins Luftleere fallen lassen, sondern werden mich auffangen. Es wäre meiner Generation undenkbar gewesen, dass du studierst und dann sagst, na jetzt schau ich mal.
Geht so. Passt schon. Oder? Der Podcast zur Zukunft der Arbeit.
Wir könnten jammern.
Ja, tun wir aber nicht.
Uns interessiert etwas anderes. Wohin brechen wir gemeinsam miteinander auf?
Also hört rein, redet mit, gestalten wir gemeinsam die Zukunft der Arbeit. Wir, das sind Michael Mayer, Wirtschaftsprofessor und Karriereforscher an der Wirtschaftsuni Wien.
Und Karin Bauer, sie hat den kritischen Karrierejournalismus in Österreich erfunden und jahrelang geprägt.
Jede und jeder macht Karriere. Die Frage ist nur, welche, wie und warum und vor allem, wie schaut das künftig aus?
Wir haben heute einen Karriereforscher, den Karriereforscher bei uns zu Gast, Wolfgang Mayhofer, Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien und im Feld der Karriereforschung tätig seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Wolfgang Mayhofer, mit dem ich das Vergnügen hatte, viele Jahre zusammenzuarbeiten, hin und wieder schreiben wir noch immer etwas, zum Beispiel über Diversity, Equity und Inclusion, hat die Karriereforschung nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern international in den letzten 30 Jahren ganz entscheidend geprägt. Er hat ein Projekt gestartet, YCAP, das Vienna Career Panel Project, das longitudinal, also im Längsschnitt, in einem Panel Daten von Absolventen und Absolventinnen von Hochschulen erhebt und deren Karriereverläufe verfolgt. Das ist ein Projekt, das ist international einzigartig. Darüber hinaus ist er in international vergleichender Forschung tätig im 5P-Projekt. Wolfgang Mayhofer ist der Doyen der Karriereforschung international und es ist ein großes Vergnügen, ihn bei uns zu Gast zu haben.
Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich fange ein bisschen trivialer an. Und provoziere sie vielleicht, ich weiß es gar nicht. Karriere ist kein Fairplay. Es sind ganz schön viele Faktoren ausschlaggebend. Mächtige Kräfte wirken miteinander, wirken gegeneinander. Und dann gibt's dann noch diese mysteriösen, unsichtbaren Spielregeln des Karriereerfolgs. Also meine Frage, ist es insgesamt ein Glück, Karriere zu machen?
Doppelte Frage, ja. Ist ein Glück, Karriere zu machen? Wie die Dandiolisch gesagt, soll uns alles bewahren vor dem, was ein Glück ist eigentlich. Soll man überhaupt Karriere machen? Man kommt ja nicht dran vorbei, Karriere zu machen, wenn man beruflich tätig ist, im Verständnis, so wie Sie sie aufgezeigt haben, dass jeder und jede Karriere machen. Karriere hat ja zunächst einmal nichts damit zu tun, dass man aufsteigt oder die Ellbogen ausfährt, sondern man bewegt sich durch eine Landschaft, durch die Karrierelandschaft, durch das Feld. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Spielt Glück eine Rolle? Unzweifelhaft, allerdings auch unzweifelhaft. Wir können ganz klare Regelmäßigkeiten feststellen, was Karrieren beeinflussen. Und das ist halt so ein, Sie haben es auch schon angedeutet, so ein Zusammenspiel zwischen Faktoren, die eher bei der Person liegen und Faktoren, die in der Umwelt liegen, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und Glück spielt dann eine Rolle, und das hört man ja auch ganz oft, wenn man mit Leuten redet, naja, ich war halt zum Glück zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
Und stimmt das, wenn die das sagen?
Ja und nein. Weil das ja sehr häufig die sozialverträgliche Antwort darauf ist, wenn man sagt, warum bist du dort hingekommen erfolgreich? Die wenigsten trauen sich zum sagen, nur weil ich so gut bin. Ne?
Also oder ich habe so viele andere aus dem Feld gekickt.
Genau, oder ich habe meine Ellbogen rücksichtsloser als alle anderen rausgefahren. Sowas, das ich sage, ja, das kommt nicht so gut. Und ich sage, naja, es war halt ein Glück. Es stimmt ja insofern, als dass man sagt, natürlich spielen viele Zufälligkeiten eine Rolle, aber wie sozusagen die alte Sportlerweisheit eher lautet, und da gibt es dann auch noch verfeinerte Versionen davon, je mehr ich trainiere, umso mehr Glück habe ich. Also sozusagen der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist, wie es so schön heißt, und das spielt dann schon eine Rolle. Dass man sagt, Gelegenheiten, die rennen ja nicht rum und haben Gelegenheit drüber stehen, sondern sozusagen, die muss man erkennen und da muss man bereit sein. Das muss man tatsächlich ergreifen wollen im buchstäblichen Sinne des Wortes. Und wenn ich mit verschränkten Händen physisch oder figurativ da stehe, dann werde ich den Zufall nicht ergreifen können.
Das ist der gute alte Kairos, der extrem schnell herumflitzt mit einem Schopfe und dort muss man ihn packen. Michael, schauen wir in die Forschungen.
Ja, Wolfgang, du überblickst ja mittlerweile eine lange Zeit an Karriereforschungsergebnissen. Wenn du da so zurückblickst, was sind denn so die auffälligsten Veränderungen, die sich so in den letzten 30 Jahren getan haben? Wie haben Karrieren in den 1990ern ausgesehen? Wie schauen sie heute aus? Was sind da die augenscheinlichsten und möglicherweise dramatischsten Veränderungen, die zu beobachten sind? Oder gibt es die gar nicht? Oftmals wird das ja auch überschätzt, was sich alles verändert.
Ich bin ja sehr, wie du richtig sagst, schon mit einem etwas breiteren Horizont ausgestattet, was die Zeit anlangt, und habe schon viele sogenannte ganz dramatische neue Phasen, sozusagen, die mit dem Label ganz neu, revolutionär etc. versehen worden, kommen und gehen sehen. Also ich bin ja da mit einer gewissen Grundskepsis gewappnet, auch aus unterschiedlichen Forschungsergebnissen. Und ich frage mich immer vom Grundsatz her, ist wirklich so viel neu, ist wirklich so viel anders, ist wirklich so viel einzigartig. Ne? Also mein Großvater, Ende des was war das, 19. Jahrhunderts geboren, wenn der mit 50 Jahren zurückgeschaut hat, also das war dann irgendwie 45, 50 oder so, dann hat der, unscharf gesprochen, was 3, 4 verschiedene Staatsformen, 2 Geldentwertungen, 2 sogenannte Weltkriege und so weiter erlebt. Ich bin 58 geboren, wenn ich mit 50 vor der großen Krise 2008 zurückgeblickt habe und dann gesagt habe, naja, im Vergleich zu meinem Großvater, weiß nicht, ob so viel neu ist. Ne? Also insofern immer mit etwas Vorsicht zu genießen. Und ich glaube, dass vieles auch tatsächlich sehr ähnlich geblieben ist. Man sieht aber schon jetzt ein paar Sachen, die anders geworden sind. Also ein erster Punkt, den finde ich ganz wesentlich, zum Beginn, also weil du gesagt hast, so 30, 35 Jahren, haben wir immer noch zumindest das Tail-End, also die Schlussphase über eine gewisse Zeit des relationalen psychologischen Arbeitsvertrags gehabt. Das haben wir gesehen. Also der sozusagen die Arbeitgeber haben so implizit zugesichert, wir sorgen für dich, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin hat implizit zugesichert und sozusagen, ich schwöre dir lebenslange Treue. Ja, das ist jetzt völlig vereinfacht, aber sozusagen man hat so auf einer. Und das hat ja dann sehr schnell angefangen, sich zu verändern, hin zu einem sogenannten transaktionalen, also auf direkten Austausch, und zwar sehr kurzfristigen Austausch basierenden psychologischen Vertrag. Ich gebe, du nimmst, umgekehrt, ich gebe, du nimmst, solange das passt, ist fein, und wenn das aus ist, wenn das nicht mehr passt, dann suchen wir uns was anderes, wechselseitig. Ne? Das war, und da sind wir jetzt, finde ich, schon ganz deutlich, dass das beide Seiten sozusagen akzeptiert haben als, das ist das neue Normal. Und das macht natürlich schon etwas mit zum Beispiel der Bereitschaft, lange Ochsentouren in einer Organisation zu gehen.
Das heißt, es müsste kürzere Verweildauern geben. Ist das beobachtbar? Das heißt, Menschen bleiben kürzer bei einem Arbeitgeber wie kann man da irgendwie sagen, wie sich das verändert hat?
Wir können insgesamt, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo wir hinschauen, auch international insgesamt bei uns schon sehen, sozusagen, dass diese sozusagen Verweildauern kürzer sind, wobei es von Branche zu Branche dann nochmal sehr unterschiedlich ist, auch von Organisation zu Organisation nochmal unterschiedlich ist von diesen Überlegungen her. Aber die, ich sage jetzt mal, Verweildauer ist ja nur eine Sache. Also eine zweite Sache ist, wie sehr bin ich, weiß nicht, organizational person, wie stark ist mein Commitment, wie sehr bin ich bereit, auch sozusagen, selbst wenn ich dort bleibe, innerlich nicht zu kündigen, wie sehr bin ich bereit, Ungleichgewichte sozusagen im Geben und Nehmen, dass das langfristig immer passen muss, ist klar, aber wie sehr bin ich bereit, Ungleichgewichte auch auszuhalten. Und da haben wir sozusagen, wie sagt man, so ein bisschen eine kürzere Zündschnur im Laufe der Zeit entwickelt.
Also positiv formuliert, die ArbeitnehmerInnen lassen sich weniger gefallen.
Das ist einer der positiven Effekte. Also so, wir sehen ganz sicher, und das sehen wir ja an allen Ecken und Enden. Also ich bin relativ viel so im medizinischen Bereich unterwegs und was dann Chefärzte berichten, mit welchen Vorstellungen dann junge Ärztinnen und Ärzte kommen, die fallen halbert vom Glauben ab, weil das so völlig von ihrem, sagen, jenseits ihres Horizonts ist, ne, oder sowas. Also das hat eine sehr gute Seite, das hat eine andere Seite auch, dass man sagt, das ist zum Teil ein bisschen übersteigert oder sowas, aber das ist ein sehr, sehr hilfreiches Korrektiv, was das andankt.
Eine zentrale Frage in der Karriereforschung ist ja schon immer die Frage, was sind denn die Erfolgsfaktoren? Was sind denn die Faktoren, die Karrieren erfolgreich machen? Und mit der immer zwischen dem subjektiven und dem objektiven Erfolg unterschieden. Das heißt, allein das Konstrukt, was ist denn erfolgreich, es ist nicht so einfach zu beantworten. Das ist natürlich auf der einen Seite Geld und Macht, auf der anderen Seite aber schon auch so etwas wie Zufriedenheit. Und nicht immer hängt das beides zusammen. Aber wenn man diese beiden Achsen des Erfolges sich anschaut und die Karin Bauer hat schon angesprochen, die zentrale Frage ist immer, was bin ich selber, was ist das soziale Umfeld, was macht Persönlichkeit aus, was macht das soziale Umfeld aus, hat sich da etwas verändert, was sind da die Befunde aus deinen Forschungen?
Wir haben uns ja in unserem letzten Buch in einer relativ großen Meta-Analyse, sprich, wo wir uns Studien, ganz, ganz viele unterschiedliche Studien angeschaut haben, wie das empirische Ergebnis denn da ausschaut, da haben wir so ein paar Sachen relativ deutlich sehen können. Sie weniger verschoben, die relative Bedeutung von Person und Struktur und Kontext. Aber was, sage ich gleich noch ein bisschen was dazu, sozusagen, was da dahinter steht, das ist schon ein bisschen anders geworden. Was meine ich damit? Vor dem Hintergrund so der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, auch der individuellen Sozialisation, also wie einzelne Leute groß werden, ist ja ganz, ganz stark auch nochmal, wird ganz, ganz stark betont, eigentlich so in einem altmodischen Ausdruck, eigentlich hat jeder und jede den Marschallstab im Tornister, sprich jeder kann sozusagen das sozusagen ganz nach oben kommen. Unlängst so eine Studie gesehen, die haben bei der Generation Z gefragt, wie groß die Zustimmung ist zu der Frage, es gibt keine Rollenklischees mehr, sozusagen jeder Einzelne und jede bestimmt selber sozusagen, was gilt und was gut und richtig ist. Da stimmen fast 9 von 10 Personen zu. Und da denke ich mir, naja, und das hat ja wiederum eine super Seite, ne? Weil ich sage, ja, du bist nicht so ein, ja, brav und da kann eh nichts werden oder ich muss was werden, also je nachdem, woher du kommst, ne? Das ist schon klar. Aber insgesamt, wenn man dann natürlich dann schaust, da andere Ergebnisse an, jetzt nicht so sehr auch, aber nicht hauptsächlich aus unserer Forschung, wo völlig klar ist, Eliten produzieren Eliten, wo völlig klar ist, wie groß die Chance ist, wenn du sozusagen aus einem bestimmten sozioökonomischen Strata kommst, sozusagen, dass du dann auch beruflich erfolgreich wirst und wie umgekehrt bestimmte Bevölkerungsgruppen kein Level haben, nämlich wirklich buchstäblich kein Level, dann denkst du, oh, sozusagen, also da hat sich schon ein bisschen was verändert, was das anlangt.
Also nicht an der Gerechtigkeit,
nein, an der aber Gerechtigkeit,
an der Wahrnehmung dessen.
Genau, an der Wahrnehmung dessen, ja, und aber auch, finde ich, sozusagen am eigenen Anspruch, ne, weil sozusagen das ist ja der Fluch, finde ich, sozusagen, wenn sozusagen du musst deine ganze Identität selber aufbauen. Es gibt keine oder wenig traditionelle Identitäten mehr, sondern du musst selber in die Identitätsarbeit eingehen. Du musst da anschauen, bin ich ein Mandl oder ein Weibel, ne? Also was du musst da anschauen, sozusagen, was will ich überhaupt? Das ist ja nicht ohne, was das auch an Last sozusagen auf den Schultern der Einzelnen ist. Ne? Also das ist schon nochmal, finde ich, ganz was Gewaltiges eigentlich. Ne? So eine zweite ganz wesentliche Sache, die sich verändert hat bei den Karrieren, ist aufgetaucht durch die zunehmende Virtualisierung, Algorithmisierung, durch das Messbarmachen. Also zwei Kollegen von uns, Kieran Healy und die Marion Foucault aus den USA, haben das ja in ihrem Buch The Ordinal Society, also sozusagen die Gerankte, die sozusagen nach einer bestimmten sozusagen Reihenfolge sozusagen organisierte Gesellschaft, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ne? Ich sage heutzutage, wir verwenden das ja ohne, dass man das Buch jetzt kennt und die Konzepte dahinter ist klar. Wer bucht heute ein Hotel, ohne dass er sich die Bewertungen angeschaut hat von ist das unter den 100 besten Hotels Österreichs? Oder wer, sozusagen, mache ich ja selber auch, wenn ich sage, gehe von irgendwo in ein Restaurant, 4,6 oder 4,8, 4,8, ich gehe zum 4,8, wenn ich das Restaurant nicht kenne. Beispiel aus unserem eigenen Bereich, das du kennst, in unserer Zeit hast du ein Diplomprüfungszeugnis gekriegt mit 5 Noten. Gut, okay, und der Arbeitgeber hat sich angeschaut, naja, ungefähr, ne? Heute können unsere Studierenden auf Knopfdruck sagen, wie viel da bin ich in meiner Kohorte von 2224 Personen. Ne? Und wenn ich dann sage, ich kann ausdrucken und das mitgeben zu meiner Bewerbung, ich bin 12., dann macht das was anderes, als ich bin 1850. Ne? Also das sind so Veränderungen, wo ich sage, diese sozusagen Messbarmachung im Karrierebereich von Leistung oder was halt für Leistung gehalten wird oder sowas und die entsprechenden damit verbundenen Karriereentscheidungen, das ist schon nicht ohne. Ne? So, ein dritter Punkt ist für mich die Bedeutung der virtuellen Welt. Ne? Du, sozusagen, du hast... Und das ist jetzt mehr als dieses Ranking, sondern du baust ja sozusagen eine Person auf dich selbst. Du entwickelst dich als sozusagen angreifbare Person oder sowas. Aber du hast ja in vielen Bereichen privat, aber auch eben beruflich, karrieremäßig so etwas wie ein virtuelles Gegenüber. Ne? Also wo du sagst, wie baue ich mir mein LinkedIn-Profil jetzt im Bereich? Wie baue ich sozusagen mein Instagram-Auftritt oder sowas? Und das sozusagen ist etwas, wo man sagt, no, da sind wir unterschiedlich geschickt drinnen. Und dann stellt sich die Frage, und wie passt das, was sozusagen, sage ich gar nicht wirklich, sondern physisch, materiell, und wie passt das, was sozusagen digital ist, wie passt das zueinander?
Ist das was qualitativ anderes als traditionelle Methoden der Selbstdarstellung durch Sprache, Kleidung, Auftreten? Also ist es nicht nur eine weitere Dimension, wo man sich irgendwie präsentieren kann?
Nein, weil das hat ja sozusagen auf Knopfdruck weltweite, potenzielle weltweite Wirksamkeit. Also sozusagen, und das ist draußen. Und zwar für immer potenziell draußen. Ne? Das wird da 20 Jahre später, wenn du dich als Bundespräsidentin bewirbst, sozusagen kommt einer drauf und sagt, ja, aber vor 20 Jahren sozusagen auf Ihrem Instagram-Account sozusagen, weil wir verfolgen Sie schon seit vielen Jahren. Also das hat potenziell schon etwas anderes. Und wir haben ja Fallbeispiele, wo jemand, eine hochrangige Managerin, aber nicht nur einmal, oder auch hochrangiger Manager irgendwie an relativ unschuldigen Anmerkung auf irgendeinem X, Twitter, was auch immer, Account gemacht hat und wie er gelandet ist, nachdem er sozusagen einen 10-Stunden-Flug gehabt hat, war er sein Job los, weil das einen Shitstorm ausgelöst hat im Hinblick auf einen Kommentar dieses. Und das ist qualitativ ganz was anderes. Ja, und ich finde, so eine vierte Sache, da sind wir aber, finde ich, noch sehr, sehr früh, ist alles, was mit Artificial Intelligence jetzt zusammenhängt, also was da auf uns zukommt. Das ist schon etwas, wo ich sage, das ist gefühlt was Neues. Ja, jetzt sehen wir, gut, Erstbewertungen werden halt nicht mehr von irgendeinem Menschen gemacht, sondern die ganzen Bewerbungen werden durch die AI laufen lassen. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, meine Vermutung, wahrscheinlich besser auf dieser Phase. Aber da sind wir, ist too early to tell, würde ich sagen.
Eines der Konzepte, mit denen du in dieses Karriereforschungsfeld gestartet bist, war ja genau dieses Konzept der Karrierefelder. Ja, also man hatte, glaube ich, tatsächlich meistens, zumindest in der Karriereforschung und auch im Alltagsverständnis von Karrieren, ja so ein bisschen diese Metapher der Leiter und das ist ein hierarchischer Aufstieg und da geht es um große Organisationen und also das ist wohl das Bild, das das Alltagsverständnis von Karrieren dominiert und du hast sehr früh zeigen können, dass das nicht, das ist ein Teil, ja, also diese Organisationswelt, das ist ein Teil, aber da gibt es auch noch alle möglichen an anderen Karrierefeldern. Was hat es denn da für Verschiebungen gegeben? Da ist ja so die Vermutung, dass in dem Moment, wo insgesamt die wirtschaftliche und gesellschaftliche und politische Lage unsicherer wird, sich Menschen wieder gerne an große Organisationen anlehnen, auch wenn möglicherweise der psychologische Vertrag, das Versprechen des Schutzes, der Treue und des Aufeinanderaufpassens nicht mehr ganz so relational eingehalten wird, wie das früher der Fall war. Und dann, wenn es wieder besser ausschaut, gehen die Leute wieder riskieren, Menschen wieder mehr. Gilt das nach wie vor und findet sich das auch in den Daten?
Ja, wir unterscheiden ja etwas vereinfacht sozusagen zwischen organisationalem Karrierefeld und postorganisationalen in unterschiedlichen Ausprägungen, sozusagen self-employed, free-floating herum, wo du mehrere unterschiedliche von deinen Kompetenzen miteinander kombinierst und ein sehr buntes Set an sozusagen Tätigkeiten dann machst, wo du sozusagen zwei oder drei quasi Jobs im Sinne von Tätigkeiten parallel führst, also organisational, postorganisational. Und was wir da sehen, das hast du, finde ich, richtig gesagt, ist, sind schon so Pendelbewegungen. Also was, wo man sagt, wenn es schwieriger wird, sucht man den scheinbar, und Betonung auf scheinbar, sichereren Hafen der Organisation. Wenn die Stimmung eher so Aufbruch ist, dann sagt man Risiko. Ich glaube, was wir schon an Veränderungen ein Stück sehen, ist zu sagen, wir haben schon neue Generationen, also insbesondere in jetzt zum Beispiel deutschsprachigen Ländern, die einfach wissen, dass sie erben werden. Ne? Die wissen, dass die erben werden und die rechnen sich das ja durchaus aus. Ne? Also was, wo ich sage, naja, und als Fallback, nicht nur in der Zukunft, sondern auch jetzt, ne, meine Eltern werden mich nicht ins Luftleere fallen lassen, sondern werden mich auffangen. Und das wäre in meiner Generation undenkbar gewesen, dass du studierst und dann sagst, na, jetzt schaue ich mal. Ne? Jetzt gehe ich mal ein Jahr, schaue ich mir mal die Welt an oder sowas und dann wird schon. Ne? Also was soll ich sagen, bei uns war schon, oh, die dann in meinem Fall zum Beispiel haben wir während des Studiums finanziert, war ich super dankbar, aber danach war klar, wenn ich nicht anfange zum Arbeiten, haben wir ein Thema in der Familie. Und das ist, finde ich, schon ein Unterschied oder sowas von den Dingen. Und das hat wieder sozusagen super Seiten, weil die jüngeren Leute sozusagen sehr entspannt da dran gehen, also wenn sie diesen Hintergrund haben, bei weitem nicht alles, schon klar, also sowas, aber hat auch so ein bisschen, dass man dann merkt, die kommen dann halt mit 35, 38 drauf, oh, jetzt ist aber schon ein Zettel hin, vergangen und jetzt habe ich nicht mehr ganz so lange und dann schauen sie sich irgendeine Pensionsregelung an und sagen, na, die Monate werde ich nicht mehr zusammenbringen.
Was ist denn mit der Purpose-Bewegung passiert? Also wir sollen alle ganz glücklich, sinnerfüllt sein, kiloweise, dickerweise, wie viel auch immer davon, aber jedenfalls voller Sinn.
Der Purpose-Bewegung ist ja aus meiner Sicht so ein bisschen gegangen, wie häufig, wenn man sozusagen zwei, dreimal mit so einer kleinen Nadel, einer kritischen und einer sozusagen Realitätsnadel, sozusagen eine kleine wie eine Impfung gibt, dann merkt man, dann geht es plötzlich aus der Blase heraus ein bisschen Luft. Ich denke mal, für mich ist es so, dass die Sinnfrage eine zwar ganz zentrale ist, aber die Arbeit damit völlig überfrachtet ist. Wenn du den Sinn deines Lebens in der Arbeit suchst, und zwar ausschließlich in der Arbeit, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Das kann niemand, kann keine Arbeit leisten. Heißt nicht, Arbeit soll sinnbefreit sein, ist wurscht, das meine ich damit nicht. Aber was ich schon meine, ist zu sagen, es muss legitim sein, einfach zu arbeiten und dort nicht, ich weiß nicht, den Sinn zu suchen, sondern Stichwort transaktional, du entlohnst mich, ich gebe dir sozusagen ehrliche Arbeit, aber sonst lass mich in Ruhe. Und das muss legitim sein oder sowas und das war aber eine Zeit lang sozusagen völlig überhöht. Das ist das eine. Das zweite ist schon zu sagen, so wie wir es zuerst auch gesagt haben, zu sagen, aber Leute, und zwar größere Segmente des Arbeitskräftepools sozusagen pochen auch drauf zu sagen, naja, aber an Sinn muss das schon auch haben oder sowas. Und das wissen wir auch sozusagen, und zwar über die Arbeit hinaus. Das, was ich insgesamt tue, soll die Gesellschaft ein bisschen weiterbringen. Und durch meine Arbeitstätigkeit möchte ich ein Stück die Welt zu einem besseren Platz machen. Und das finde ich ist genauso wichtig. Also es sind wie immer sozusagen, oder nicht immer, aber meistens so zwei unterschiedliche Pole, die beide stimmen.
Wir entlohnen in Österreich überwiegend Arbeitsstunden noch. Würden Sie bitte einen kritischen Blick auf die Leistung werfen, auf den Begriff Leistung und seine Deutungen? Und wo, würden Sie sagen, liegt im Moment die Deutungshoheit?
Das ist Deutungshoheit, wenn wir damit anfangen, die Deutungshoheit, das ist wiederum relativ stark kontextuell und entwicklungsmäßig abhängig. Ne? Also wenn ich sage jetzt mal, damit man jetzt nicht plump, wenn das Kapital am Ruder ist, also sozusagen, wenn die Arbeitgeber so stärker das Sagen haben, dann ist Leistung das, was halt sozusagen die entsprechenden definieren. Also was man Arbeitskräftemangel, und wir haben ja jetzt gerade sozusagen, erleben wir gerade wieder so ein bisschen einen Shift, wenn Arbeitskräfte selber da deutlich mehr sozusagen gefragt sind, sozusagen, dann ist man. Also die Deutungshoheit liegt sozusagen je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Also derzeit sehen wir, wie gesagt, diesen Shift nur einmal. Ansonsten ist, finde ich, sonst für mich normalerweise von der sozusagen Deutung her, von der Leistung, nämlich Arbeitsleistung jetzt, sozusagen sind es sozusagen zwei Pole, die bedient werden müssen, sozusagen in Organisationen, Unternehmen, öffentliche Verwaltungen, Non-Profits, sozusagen ist das verhältnismäßig klar. Gibt es eine Zielerreichung, also trägt das zur organisationalen Zielerreichung bei, Punkt. Okay. Dem sozusagen daneben stehend ist es zu sagen, hat das weitere, trägt, also ist Leistung etwas, was die Gesellschaft voranbringt und den Einzelnen voranbringt. Das sind, finde ich, so die, sozusagen, finde ich, drei klassischen Pole, also was von Leistung. Und wir haben, sagen, manchmal ein völliges Ungleichgewicht, je nachdem, wer gerade die Deutungshoheit hat.
Gehen wir noch einmal kurz zurück zum Begriff Karriere. Der ist ja bei Jungen, stelle ich fest, also phänomenologisch muss ich sagen, aus Gesprächen, nicht unbedingt beliebt. Also es ist nicht so ein Begriff, den man sich da quasi als Distinktionsgewinn unter den Arm klemmt und damit herumgeht. Viele Medien haben ja auch ihre Karrierenbeilagen umbenannt, von Karriere auf Arbeit und Sinn oder auf Menschen und Jobs, also irgendwas, das breit geöffnet ist und irgendwie so ein Level Playing Field ein bisschen signalisiert. Human Resources heißt sehr oft ja auch nicht mehr Personalabteilung, sondern People and Culture, oder wie auch immer. Stirbt der Karrierebegriff aus oder verschwindet der so langsam? Frage 1. Und Frage 2, gibt es denn schon alternative Begriffe, die da heraufdämmern?
Ich vermute, es wird dem Karrierebegriff ähnlich gehen wie Personal oder Human Resources. Es werden eine Reihe von alternativen Begriffen auftauchen und die werden dann, man wird dann merken, oh, da ist aber relativ viel Euphemismus dabei. Ne? Also wenn ich sage Talent Management. Ne? Also da kriege ich persönlich schon die Krise. Ne? Also ich sage, weil auf die Frage, und ich stelle die Frage oft, ihr habt nur Talent bei euch im Unternehmen. Nein, wir haben nicht nur, aber wir sagen halt sozusagen, weil jeder ist, ja, wo ich sage, ah ja, okay, und jetzt kennt man eben, sozusagen haben wir ja ganz viele Bezeichnungen.
Das Beispiel,
ja, alles wunderbar oder sowas. Und da sind Personalistinnen und Personalisten ja sehr kreativ bei der Karriere. Und deswegen halte ich persönlich stark auch am Karrierebegriff fest. Sowas, der ist zwar nicht vielleicht ganz beliebt, aber der hat sowas wie einen guten Kern oder sowas. An dem kann man das gut festmachen. Und ich wäre zuversichtlich, unabhängig von der Forschung sowieso her, aber auch vom Sprachgebrauch, der wird schon überleben.
Ich hätte noch eine Frage zu den Forschungsergebnissen. Wie wir damals vor mittlerweile wirklich fast 30 Jahren begonnen haben, also eines der auffälligsten und auch, sage ich mal, wirkungsvollsten Ergebnisse, die wir damals hatten, war ja so dieser Gender Pay Gap auf einer anderen Ebene. Also dass es auf einer gesamtwirtschaftlichen Ebene ein Gender Pay Gap gibt, ist ja immer damit erklärt worden, dass Frauen Teilzeit arbeiten und in anderen Berufen sind. Und wir hatten ja damals aufgrund unserer Stichprobe, also Absolventen und Absolventinnen von wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulen und unserer statistischen Methodik, dass wir versucht haben, möglichst andere Einflussfaktoren so konstant als möglich zu halten. Also damals irgendwie gezeigt, dass ein bestimmter Unterschied im Einkommen, so in etwa 10% über 10 Jahre, tatsächlich durch nichts anderes erklärbar ist als durch das Geschlecht. Und wie hat sich das verändert? Ist nämlich tatsächlich in dieser natürlich sehr speziellen Gruppe von Menschen, ist es kleiner geworden, größer geworden? Kann man das überhaupt nicht mehr sagen, weil sich Karrieren so ganz unterschiedlich entwickelt haben?
Na, unterm Strich Befund ist ein bisschen weniger, aber nach wie vor da. Und zwar, wie schon damals, nicht beim Berufseinstieg unmittelbar. Da sehen wir gar keinen Unterschied, das haben wir damals schon nicht gesehen, sehen wir noch keinen Unterschied. Also direkt beim Einstieg nach dem Studium und dann klassisch von den ersten 3-4 Jahren vorbeigehen, ist immer noch so, dass wir hier den Pay Gap haben bei virtuellen Zwillingen sozusagen, die sich durch nichts anderes unterscheiden als durch ihr biologisches Geschlecht. Wir haben uns ja auch angeschaut, sozusagen biologisches Geschlecht ist ja eine Sache, aber eine zweite Sache ist auch, wie präsentierst du dich als biologischer Mann oder biologische Frau, ne? Sowas, also die sogenannten Gender Role Types, ne? Also unser Kollege Thomas Schneidhofer genau aus Salzburg hat das ja sehr stark vorangetrieben und das haben wir uns jetzt über drei unterschiedliche Kohorten angesehen. Damals, also 90er, war noch sozusagen der virile Mann, ne? Sowas, also der sozusagen James Bond alter Schule, ne? Sowas, also der war sozusagen, wenn wir uns das angeschaut haben, nach den sozusagen maskulin-feminin, stellst du dich da, jeweils Geschlecht, sozusagen der Erfolgreichste. Das geht zum Beispiel nicht mehr. Also jetzt, du bist androgyn als Mann, als biologischer Mann, musst du die androgyn inszenieren. Also sozusagen die anderen, die ganz sozusagen Macho-Männer sozusagen sind immer noch, wenn man das sind immer noch relativ erfolgreich, das ist gut. Bei den Frauen ist sozusagen die maskuline Frau auch nicht so stark mehr gefragt. Aber was wir sehen, ist sozusagen also unterm Strich erschreckend wenig an Annäherung von den Dingen, wenn man denkt, was jetzt in den 30 Jahren alles passiert ist im rechtlichen Bereich, im kulturellen Bereich, nämlich nationalkulturellen Bereich, im organisationskulturellen Bereich, in all den Bemühungen, sowas, die es gibt. Da denke ich mir, dieser unerklärte Rest ist immer noch da und erschreckend.
Erschreckend groß.
Muss eine Frau doch ein Mann sein, um wirklich Karriere zu machen?
Nein, das sehe ich nicht mehr. Das sehe ich gar nicht. Nein. Also das wissen wir ja sozusagen im Verhältnis, wenn man sich jetzt ein bisschen breiter anschaut, die letzten 100 Jahre, dann ist sozusagen derzeit Paradies für Frauen, auch richtigerweise, ne? Was vor 100, 150 Jahren waren und jetzt, und auch was vor 30 Jahren waren, also wo man sagt, wow, jetzt haben wir noch immer nicht in den, in der Top-Führungsriege in Österreich relativ Fülle, aber deutlich mehr. Und es wird nicht mehr gefeiert. Und es gibt keine 10 Sonderbeilagen bei irgendwelchen Zeitungen, wenn jemand, wenn eine Frau CEO wird. Ne? Also da hat sich was getan, ne? Sowas, aber bei weitem nicht genug.
Wir feiern jetzt Sonderbeilagen, wenn Männer in Karenz gehen, länger als 2 Wochen.
Wird dann schon werden, oder so. Vielleicht haben wir das Gespräch führen in ein paar Jahrzehnten. Ja.
Ich hätte eine Abschlussfrage. Ich mache dazu etwas, nämlich ich rücke etwas in die Mitte unseres Tisches. Etwas Unsichtbares, Unhörbares. Es ist eine Kristallkugel. Schauen Sie bitte für uns in diese Kugel. Was sehen Sie denn? Die Zukunft der Arbeit in 5, in 10 Jahren. Wie schaut sie aus?
5 Jahre ist für mich viel zu kurz für eine Kristallkugel. Das wissen wir jetzt heute schon oder sowas. Also das ist für mich kein Zukunftsschauen. Wenn ich in 10 Jahren schaue, ist 80% more of the same. Also ich glaube nicht an schnelle Veränderungen, sehe ich auch nicht. Also wenn man jetzt in 10 Jahren da anschaut, sehe ich also more of the same in Varianten. Was ich in der Kristallkugel sehe, ist die virtuelle Dimension von Arbeit in den unterschiedlichsten Facetten, sozusagen das virtuelle Selbst, die sozusagen virtuelle Erbringung von Arbeit, die Entkopplung von sozusagen Raum, Zeit und Arbeitsort und der Erbringung der Arbeitsleistung hat sich deutlich verstärkt und ein relativ, kann ich zumindest für Österreich und Deutschland, Schweiz kenne ich jetzt zu wenig, sagen, eine sehr interessante Situation im Hinblick auf, wie viele Arbeitskräfte sind überhaupt noch am Arbeitsmarkt für sozusagen die Zahl der Leistungen für die Babyboomer, die auch neu erhalten werden wollen in der Pension. Und das wird gesellschaftlich eine interessante Frage werden.
Vielen Dank, Wolfgang Mayrhofer.
Dankeschön.
Ich danke für die Einladung und Freude gemacht.
Das ist schön. Ebenso.
Das war's mit dieser Folge zur Zukunft der Arbeit. Wir freuen uns über Kommentare, Feedback, Anregungen. Schaut dafür in unsere Shownotes. Wir,
das sind Michael Mayer und Karin Bauer.
Schnittmeister, Produzent und Bildchef Bernhard Madlener. Sounddesign Michael Roselieb.